Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt haben wir hier drei Bücher in unserer Anstatt Buchmesse-Sendung, kann man vielleicht sagen. Drei Bücher, in denen Lebensgeschichten erzählt werden von einer jungen Frau, einer schwarzen Deutschen bei Olivia Wenzel, von einem Büchermenschen in Dresden bei Ingo Schulze und von einem Schriftsteller namens Frank Witzel in dem Roman Inniger Schiffbruch, geschrieben von Frank Witzel. Sie sehen schon mal die Namensgleichheit, schon mal ein interessanter Fall. Wo diese Menschen herkommen, von denen Sie drei erzählen in Ihren Büchern, das würde ich mir gern zuerst mit Ihnen anschauen. Olivia Wenzel, vielleicht können Sie das für uns skizzieren, die junge Frau, von der Sie erzählen. Aus was für einer Welt kommt die, was für eine Stadt, was für eine Zeit, was hat die vor allem geprägt?
Es gibt eine Ich-Erzählerin in meinem Buch, eine namenlose, und das ist eine junge, schwarze, ostdeutsche Frau, noch in der ehemaligen DDR geboren. Und in dem Buch reist sie so durch verschiedene Länder und wir bekommen sozusagen ihre Reflexion mit über, was es bedeutet, schwarz zu sein in unterschiedlichen Kontexten und gleichzeitig auch ihre Familiengeschichten, die teilweise genau in der DDR sozusagen noch spielen. Also ihre Mutter ist in Erfurt ein Punk gewesen, ihre Großmutter, ihre Großeltern sind sehr SED-treue Leute gewesen. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer so einen Kosmos von den USA und später Vietnam. Und das, genau, es ist so eine essayistische Welt durch Streifungen.
Ich möchte gleich mal dazu sagen, dass Ihr Buch mir diese Erfahrung, wie das ist, als schwarze Frau in Deutschland zu leben, zumindest näher gebracht hat, als ich vorher dieser Erfahrung stand, und dass ich da sehr dankbar dafür war, dass ich das durch Ihr Buch Anteil nehmen konnte an so einer Sicht auf die Welt und so einer Erfahrung. Und diese ostdeutsche Prägung, von der Sie gesprochen haben, das ist eine Gemeinsamkeit zu der Hauptfigur in dem Roman von Ingo Schulze. Die rechtschaffenen Mörder heißt dieses Buch. Da geht es viel um einen Antiquar namens Norbert Paulini. Und dieses Antiquariat ist auch wichtig, der Ort. Vielleicht können Sie uns den beschreiben, dieses Antiquariat in Dresden in der DDR-Zeit. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein altes Haus, eine Stadtvilla, wenn man es etwas euphemistisch nennen will, in Dresden-Blasewitz. Das ist dieser Gegend, Schillerplatz, Blaues Wunder, aber eben die flache Seite. Ich bin dort 4 Jahre zur Schule gegangen, deshalb kenne ich das so ganz gut. Und ich habe da tatsächlich ein Antiquariat erlebt in der ersten Etage eben so eines alten Hauses. Das hat mich immer sehr fasziniert. Das war ein Spezialantiquariat, deshalb war ich da nur 1-2 Mal. Das fand ich nicht das, was ich wollte, aber als Ort hat mich das fasziniert. Und der Buchhändler oder der Antiquar, Entschuldigung, das ist wirklich, also am Anfang Buchhändler und Antiquar, aber dann eigentlich nur Antiquar, um den es geht, der ist 53 geboren und muss dann aber nach 90 mit seinem Antiquariat, zieht er so auf die halbe Strecke Richtung Pillnitz und landet schließlich in der Sächsischen Schweiz, also rutscht immer weiter an die Peripherie. Und mit 89, 90 ist einerseits seine ökonomische Grundlage ziemlich gefährdet, aber was vielleicht noch wichtiger ist, diese enorme Aufmerksamkeit, die die Buchwelt bis 89 hatte, gerade von einem Antiquar, der eben auch seltene Bücher, in jeder Beziehung rare Bücher, so an den Mann oder die Frau bringen konnte. Diese Aufmerksamkeit ist ihm plötzlich entzogen und er rutscht auch so in seiner gesellschaftlichen Stellung an Rand. Ich muss nur sagen, es ist eben diese Geschichte, aber zugleich eben auch der Versuch zu zeigen, wie so eine Geschichte konstruiert wird. Es gibt einen zweiten und einen dritten Teil. In dem zweiten Teil gibt es eben einen Schriftsteller namens Schulze, allerdings mit TZ, der durchaus auch eine zwielichtige Rolle spielt.
Auf meinem Plan für diese Sendung steht auch für einen späteren Zeitpunkt Struktur klären.
Ah, pardon.
Also auf die Frage will ich auch unbedingt noch zurückkommen. Aber im Moment würde ich gern von Frank Witzel hören. Bei Ihnen, Herr Witzel, da geht es tief hinab in die frühe Geschichte der Bundesrepublik. Also jetzt gehen wir in den Westen, in die 50er und 60er Jahre. Ihr Erzähler, der heißt wie Sie selbst, Frank Witzel, der geht nach dem Tod seiner Eltern zurück in seine Kindheit. Der gräbt danach, was das für eine Kindheit war, vor allem auch, was seine Eltern geprägt hat. Können Sie uns vielleicht das Milieu schildern, in dem das spielt? Was ist das, die Welt dieser Eltern? Was ist das für eine Welt?
Das ist eine Welt, die geprägt ist von einem Verlust. Und eigentlich ist das so ein bisschen das Grundthema des Buches. Was ist zu Hause? Was ist Heimat? Was ist Heim? Oder was ist eine Heimsuchung? Braucht man überhaupt ein Heim, um heimgesucht werden zu können? Nach dem Tod meiner Eltern habe ich gewisse Tagebücher meines Vaters gefunden, die aus einer Zeit stammen, über die er kaum etwas erzählt hat, nämlich die unmittelbare Nachkriegszeit 45 bis 47, wo er täglich notiert hat, was er eigentlich macht, sein neues Leben. Er war damals 14 bis 16, also auch ein interessantes Alter, was mich auch schon in anderen Romanen interessiert hat. Und das nochmal sozusagen diese Stimme des Jungen zu hören, hat mich dazu veranlasst, nochmal mich mit meiner Familiengeschichte, nochmal mit der Geschichte meiner Eltern, die dann auch natürlich zwangsläufig meine eigene Geschichte teilweise ist, auseinanderzusetzen und hier aber noch etwas weiter zurückzugehen in die Kindheit meiner Eltern, die in den Jahren, in den 40er Jahren stattgefunden hat.
Und der Anstoß jetzt, dieses Buch jetzt anzugehen, war der Tod der Eltern oder was war der Grund?
Das war der Fund eigentlich dieser Tagebücher. Also es war so, dass meine Eltern über diese Zeit überhaupt nicht gesprochen haben und ich habe das als schon immer als eine gewisse Lücke empfunden. Ich habe mich gefragt, wie macht man das eigentlich? Man kommt als Kind aus dem Nationalsozialismus, mein Vater wurde in den letzten Kriegsmonaten nochmal eingezogen, meine Mutter mit der Familie vertrieben und dann fängt man einfach so bei Null quasi in Anführungszeichen an. Das erschien mir immer fragwürdig, aber darüber haben meine Eltern eben nicht gesprochen. Meine Mutter gar nicht, mein Vater in so einigen Anekdoten. Und jetzt nochmal aus genau dieser Zeit Dokumente zu finden, zu merken, wie da eine erschreckende oder also für mich zumindest überraschende Normalität auch in den letzten Kriegsmonaten schon stattfand. Mein Vater sich um eine Lehrstelle gekümmert hat und gleichzeitig doch so viel um ihn herum passierte und wie er dann in diese neue Bundesrepublik langsam hineinwuchs, wie meine Eltern sich kennenlernten. Das hat mich tatsächlich nochmal so interessiert, dass ich das zu einem Romanstoff habe machen wollen.
Ich würde auch von Ihnen beiden hier im Berliner Studio gerne hören, warum Sie jetzt diese Bücher geschrieben haben. Ingo Schulze, was war bei Ihnen der Anstoß oder der Grund, sich jetzt mit so einer Figur zu beschäftigen, einem Buchhändler, Antiquar in Dresden und seinem Leben in der DDR, seiner Veränderung, Verwandlung nach 89?
Naja, man könnte denken, dass das natürlich von den aktuellen Dingen, den Entwicklungen der letzten 4, 5 Jahre beeinflusst ist. Das ist es denn sicher. Aber der Anstoß war eigentlich ein literarisches Vorbild, dass ich dachte, ich will mal mit so einem Legendenton über die eigene Vergangenheit sprechen und die das eigene Leben, das, was man erlebt hat, etwas weiter wegrücken, um vielleicht nochmal andere Dinge zu sehen. Und das von dieser Anfangsintention hat sich das schon dann sehr entfernt. Und für mich war es die Geschichte der Bücher in den letzten 50, 60 Jahren und natürlich auch diese Ambivalenz, was passiert, wenn intelligente Menschen, die, man kann ja nicht sagen, die Bücher verraten, aber vielleicht die Literatur verraten und weit nach rechts abdriften, aber das ist eben auch die Frage, ist es tatsächlich so und wer beurteilt das und also das Infragestellen der eigenen Position rutscht dann automatisch damit hinein. Also es ist auch so eine Rückkehr nach Dresden.
Mhm. Olivia Menzel, Sie haben bisher vor allem Theaterstücke geschrieben, die auch an großen Häusern gespielt wurden. Das ist jetzt Ihr erster Roman, dieses Buch. Warum war das jetzt das, wovon Sie erzählen? Sie haben es uns vorhin etwas skizziert. Warum dachten Sie da, das ist der Stoff für meinen ersten Roman?
Als ich anfing, das zu schreiben, dachte ich das noch nicht. Da dachte ich, das wird vielleicht ein Hörspiel oder auch ein Theatertext, weil es über große Strecken ziemlich dialogisch aufgebaut ist. Es gab politisch eine klare Initiationszündung. Das war, als ich in den USA war und Trump gewählt wurde zu der Zeit und ich mich mit sehr vielen Afroamerikanerinnen und Amerikanern unterhalten habe. Da so eine sehr große Verzweiflung auch spürbar wurde in diesen Gesprächen. In der Zeit bin ich auch ganz kurz Ta-Nehisi Coates begegnet. Das ist ein Autor, der hat zum Beispiel Between the World and Me geschrieben. Und das habe ich in der Zeit dann dort gelesen. Und dieses Buch schafft es so ganz geschickt, eine Autofiktion zu schreiben, die deren Motor oder was vorangetrieben wird, vor allem durch die Reflexion des Autors oder des Erzählers, mehr als dass es eine chronologische Handlungsfolge beschreibt. Und ich glaube, das hat mich sozusagen formal eigentlich auch inspiriert. Und dann habe ich zuletzt oder 2016 auch ein Theaterstück gemacht mit der Gruppe Vorschlaghammer. Fantastisches Kollektiv.
Vorschlaghammer.
Ja. Vorschlag, Doppelpunkt, Hammer. Die sind ganz toll. Und wir haben damals sehr viele ältere Damen, über 80, interviewt und aus deren Biografien eine große Biografie performt, die heißt Die Erfindung der Gertrud Stock. Und da haben wir eigentlich wie so ein Flickenteppich gearbeitet, was ich dann, glaube ich, auch unbewusst als Struktur übernommen habe.
Der Flickenteppich aus Struktur halten wir mal fest für unsere Strukturfrage nachher. Sie drei haben uns gerade schon erzählt von den Figuren der Welt ihrer Romane. Ingo Schulze, bei Ihrem Roman, der heißt ja Die rechtschaffenen Mörder, und dieser Titel scheint ja gar nicht zu passen zu der Bücherwelt, der Geisteswelt, in der der Antiquar Norbert Paulini lebt, eine der wichtigsten Figuren. Es steht jetzt aber auf dem Umschlag Ihres Buches schon die Frage, wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär oder zum Revoluzzer? Was bringt denn diesen Norbert Paulini dazu, ein Reaktionär oder Revoluzzer zu werden?
Es gibt da keine Folgerichtigkeit, dass man sagt, weil das und das, weil er das gelesen hat oder weil das passiert ist, wie gesagt, Entzug von Aufmerksamkeit oder ökonomische Schwierigkeiten, das mögen alles begünstigende Faktoren sein, aber das erklärt eigentlich noch gar nichts. Und wenn ich gefragt werde, warum jemand so eine Radikalisierung erfährt oder warum jemand rechtsextrem wird, muss ich immer sagen, eigentlich, ich verstehe es nicht, ich kann aber natürlich versuchen, Faktoren aufzuzählen, die das womöglich begünstigt haben. Aber jemand kann das Gleiche, dasselbe erleben und reagiert ganz anders.
Und man könnte das ja jetzt leicht von sich weghalten oder das eingrenzen, wenn man sagt, ja, Ingo Schulze hatte wahrscheinlich so ein bestimmtes Dresdner Milieu im Auge. Sie haben es vorhin auch so ein bisschen angesprochen, da die Gegend ums Blaue Wunder, wo das Dresdner Bürgertum auch in der DDR lebte, eben die Welt von Uwe Tellkamp, der da als Schriftsteller zu Hause ist, das Dresdner Buchhaus Loschwitz, in dem sich die rechtskonservative Szene trifft. Ich nehme aber an, dass es Ihnen um was Grundsätzlicheres ging mit Ihrem Buch, eben um eine Haltung zu Büchern und Kultur, in denen es gerade nicht ums Menschliche geht, oder?
Naja, ich glaube, die Bedeutung des Buches für den Einzelnen ist, glaube ich, mehr oder weniger konstant. Für die Gesellschaft hat es schon immer irgendwie andere, also gibt es, glaube ich, schon immer Veränderungen. Es ist aber auch so, dass man fragen muss, welche Geschichten werden erzählt und wie werden diese Geschichten erzählt. Und gerade dort, wo ein Gespräch aufhört, wo eine Verständigung nicht mehr möglich ist, ist es, glaube ich, wichtig, Geschichten zu erzählen. Aber wie gesagt, was für Geschichten erzähle ich und mit welcher Geste erzähle ich sie? Und mir war es eigentlich immer wichtig zu sagen, ich erzähle euch was. Ich will auch, dass man dranbleibt, dass man die Seite umschlägt, dass man mit den Figuren in Dialog tritt. Aber andererseits auch immer wieder dieses, also keine Überwältigung da anzustellen, sondern zu sagen, es ist was gemacht, es gibt wahrscheinlich noch einen ganz anderen Standpunkt darauf. Man kann es auch noch anders erzählen. Und diese Freiheit, also diese Art zu schreiben, ist mir irgendwie sehr, sehr wichtig. Das ist vielleicht das Eigentliche daran, dass es nicht so schnell diese Gewissheiten gibt. Auch einerseits braucht man die Entschiedenheit, andererseits, glaube ich, aber braucht es auch immer so eine sich selbst in Frage stellen.
Olivia Wenzel, bei Ihrem Roman, was ich beim Lesen als sehr präsentes Thema empfunden habe, ist eben genau die Gewalt, ist Angst vor Gewalttätigkeit, vor allem Angst davor, angegriffen zu werden, weil man eine andere Hautfarbe hat als die Mehrheitsgesellschaft in diesem Land. Das zieht sich durch das Buch. Ist Ihr Roman jetzt in Ihrer Sicht, ist das vor allem auch eine Auseinandersetzung mit dieser Angst?
Ja, mit der Angst auf jeden Fall. Ich habe während des Schreibens, und das frage ich mich auch jetzt noch, mir immer wieder die Frage gestellt, wie ich eigentlich über rassistische und auch andere menschenverachtende Gewalten sprechen kann, ohne das zu reproduzieren. Und ohne das sozusagen einfach über eine klare Schilderung zu wiederholen. Und ich möchte glauben, dass ich das geschafft habe, punktuell dadurch, dass ich eben diese dialogische Struktur habe und immer wieder auch von manchen Dingen, die erzählt werden, Abstand nehmen kann oder das kommentieren lassen kann von der Sprecherin. Oder wie Ingo das jetzt nennt, das in Frage stellen der eigenen Position, also der auch aus welcher Position heraus wird das erzählt, das sozusagen mitzureflektieren. Aber letztlich, glaube ich, geht es schon sehr viel um diese schwelende Bedrohung, die teilweise eben vielleicht sehr viel bedrückender sein kann, so eine Versehrung des Körpers, als wenn es dann tatsächlich passiert. Und ich habe auch letztens mich mit einem Freund unterhalten, der auch als nicht weiße Person gelesen wird und der zu mir gesagt hat, wenn du Teil einer Community wärst, hättest du, also eine Community of Color, hättest du dieses Buch niemals so schreiben können. Und ich wusste dann nicht genau, was das bedeutet. Und haben ein bisschen darüber nachgedacht und dann gemerkt, na, er hat schon recht, weil wenn ich mir dieses Buch anschaue, dann versucht es ja daneben, dass es Familiengeschichten erzählt oder sich mit Bildern auseinandersetzt oder auch diesen schweren persönlichen Verlust verarbeiten möchte, versucht es immer wieder eine Erfahrung zu vermitteln und das ist eben genau, wie sich das anfühlen kann, diskriminiert zu werden. Und diese Erfahrung würde ich einem zum Beispiel schwarzen Publikum nicht vermitteln wollen, weil die das wissen. Und das genau habe ich sozusagen im Nachhinein jetzt meinen Frieden damit gemacht, dass ich denke, ich habe da schon auch ein Buch für eine weiße Mehrheitsgesellschaft geschrieben. So. Sonst würde ich diese Arten von Gewalten, glaube ich, gar nicht so auserzählen.
Frank Witzel, wenn wir auf Ihr Buch schauen, das geht nochmal, wenn man es historisch anschaut, einen Schritt zurück und fragt ja, wo eigentlich die Gewalt in Ihrer Familie herkam. Da gibt es eine Szene, die will ich mal kurz schildern, weil mir da doch das Blut eingefroren ist. Immer wenn der kleine Frank Witzel etwas angestellt hat, dann haben die Eltern zu ihm gesagt, jetzt kommst du weg. Und dieses Wegkommen hieß offensichtlich, er wird ins Internat verbracht und dann wurde das tatsächlich durchgespielt in der Familie. Dann wurde ein Koffer gepackt für den kleinen Jungen und am Sonntag sind die Eltern, haben sie vorgegeben, sie machen jetzt einen Ausflug und gucken sich Internate an, wohin der kleine Junge wegkommen könnte. Und danach wurden sogar so Flyer von diesen Internaten im Wohnzimmer ausgebreitet. Also ein wirklich gewalttätiger Akt bei diesem Kind. Sie haben sich gefragt, wo das herkommt, diese Grausamkeit bei den Eltern. Worauf sind Sie da gestoßen?
Ja, es war fast umgekehrt. Also ich hatte natürlich diese Erinnerung, die sehr prägend war für mich. In einem Alter, sagen wir zwischen 10 und 14, war diese Drohung, wobei Internat immer auch gleichgesetzt wurde mit Erziehungsheim. Das war für mich irgendwie eins. Auch für meine Eltern wohl. Und ich habe gemerkt, und das habe ich natürlich schon länger, also in meinem Erwachsenenleben gemerkt, dass meine Eltern eine Inszenierung hatten, die sie immer weiter haben ausbauen müssen. Nämlich, dass sie dann tatsächlich vorgegeben haben oder es auch gemacht haben, sich Internate schon anzuschauen an Wochenenden. Also sozusagen diese Inszenierung ging über den Affekt, also die affekthafte Drohung aus dem Moment immer weiter, sie wurde immer stärker erweitert, um überhaupt sich am Leben erhalten zu können. Und mir ist aber bei der Geschichte aufgefallen und eigentlich ist das wirklich ein ganz seltsamer Moment gewesen, ein Drehpunkt auch im Verständnis zu meinen Eltern, dass meine Eltern ja im Grunde mir etwas angedroht haben, was sie selbst erlebt haben, nämlich ihr Heim zu verlieren. Mein Vater musste weg von zu Hause, weil sie ausgebombt wurden in Frankfurt, also genau in dem Alter, in dem sie mir praktisch diese Drohung angedeihen haben lassen, haben sie das erlebt. Und das wirft natürlich ein eigenartiges Licht auf diese Inszenierung, dass man eigentlich, würde man ja denken, ich bewahre mein Kind oder jemanden, der mir nahe ist, von dem, was ich erlebt habe. Aber es ist genau umgekehrt, weil ich das erlebt habe und natürlich auf eine völlig unbewusste Art und Weise, benutze ich das wieder als Drohung. Also dieses Thema wird sozusagen nicht nur unbewusst und wie sich viele Themen ja weitergeben in Familien, sondern ganz bewusst in einer Inszenierung noch einmal aufgeführt, vielleicht auch in der Hoffnung für meine Eltern, es selbst lösen zu können.
Da drin steckt ja diese Kontinuität zu den Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus, also eben das Heim zu verlieren, auch vertrieben zu werden. Aber das kommt auch auf einer anderen oder auf vielen anderen Ebenen eigentlich wieder. Sie erzählen auch, dass ihre Mutter sich das Buch zugelegt hat. Also ursprünglich hieß das Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, eine Publikation aus der Zeit des Nationalsozialismus, ja. War wahnsinnig erfolgreich, in der Bundesrepublik immer weiter verbreitet in so einer leicht bereinigten Fassung. Also die nationalsozialistische Propaganda wurde rausgenommen, aber der Umgang mit dem Kind ist eigentlich der gleiche geblieben. Letzte Auflage dieses Buches 1987, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und mir ist aufgefallen, dass es zurzeit mehrere Bücher gibt von Autoren, die sich beschäftigen mit dieser Zeit und gerade mit dieser Kontinuität, was die Erziehung von Kindern angeht. Das ist der neue Roman von Bov Bjerg, das ist das neue Buch von Oskar Röhler und das ist eben auch ihr Buch, wo man sieht, wie tief diese Prägung durch den Nationalsozialismus gerade im Blick auf den Umgang mit Kindern hineinreicht in unsere Zeit, in die Bundesrepublik.
Ja, weil wir auch gerade erst wirklich begreifen und man findet das völlig absurd, dass es so viele Jahrzehnte danach immer noch Entdeckungen gibt, immer noch wird klar, wie weit das reingereicht hat, dass so ein Buch, was im Nationalsozialismus geschrieben wurde von einer Autorin, die auch das Buch geschrieben hat, Mutter, erzähl mir von Adolf Hitler, dass die einfach weiter arbeiten konnte, ihr Buch weiter gedruckt ist und ich vergleiche auch die beiden Auflagen von 1955, also meinem Geburtsjahr, und dem 1933. Und das sind nur marginale Unterschiede.